Willkommen zum Podcast des Vortrages von Professor Tietje am 26. Oktober 2006 im Rahmen der Veranstaltungsreihe Law After Lunch an der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Es geht heute um das Thema Handelsprobleme und Handelshemmnisse auf den Weltrohstoffmärkten. Dieses Thema soll unter tatsächlichen und rechtlichen Aspekten im Nachfolgenden beleuchtet werden. Insgesamt bestimmen gegenwärtig Stichworte wie Kampf um Rohstoffe und Rohstoffsicherheit eine aktuelle, insbesondere die deutsche Volkswirtschaft, sehr intensiv betreffende Diskussion. Das Thema Rohstoffsicherheit ist allerdings kein neues Thema, wenngleich es gegenwärtig sehr aktuell ist, ist die Geschichte der rechtlichen, ökonomischen und politischen Problematik, die mit dem internationalen Rohstoffmarkt zusammenhängt, alt. Insbesondere große Aufmerksamkeit erlangt hat der internationale Rohstoffhandel in den 1970er Jahren. Damals ist die Diskussion ganz maßgeblich von den Anstrengungen der Entwicklungsländer im Hinblick auf eine sogenannte neue Weltwirtschaftsordnung gekennzeichnet gewesen. Die Entwicklungsländer im Zuge der Dekolonialisierung mit starker politischer Macht, zumindest im Rahmen der Generalversammlung der Vereinten Nationen ausgestaltet, haben damals intensiv versucht, unter dem Stichwort Permanent Sovereignty over Natural Resources rechtliche Regelungen im internationalen Wirtschaftsrecht durchzusetzen, die ihren Souveränitätsanspruch auf Rohstoffe und auf Nutzung ihrer eigenen Rohstoffe zum Ausdruck brachten. Zugleich allerdings kam es Anfang der 1970er Jahre bekanntlich zu einer ersten großen internationalen Energiekrise, also einer Krise im Bereich der Rohstoffe. Die Erdölkrise Anfang der 1970er Jahre ist noch weitreichend in Erinnerung. Insofern gab es ein ganz dominierendes Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch der Entwicklungsländer auf weitreichende Regelungsfreiheiten im Rohstoffbereich auf der einen Seite und dem Interesse der industrialisierten Staaten an einer Rohstoffversorgungssicherheit auf der anderen Seite. Aufgrund der ideologischen Belastungen der Diskussion, die mit dem Stichwort neue Weltwirtschaftsordnung zusammenhängen, kam es allerdings nicht zu weitreichenden Lösungsvorschlägen. Ausgenommen waren die sogenannten Rohstoffabkommen, die in den 1970er Jahren insbesondere geschlossen wurden. Es handelt sich hier um Regelungswerke, die im Ergebnis einen planwirtschaftlichen Mechanismus für einzelne Rohstoffe einführen, das heißt den Marktmechanismus außer Kraft setzen, mit dem Ziel, eine Stabilität der Weltmarktpreise für bestimmte Rohstoffe herbeizuführen. Ungeachtet dieser völkerrechtlich und weltwirtschaftlich wichtigen Entwicklung war letztlich die Verfügbarkeit von Rohstoffen auf dem Weltmarkt für die industrialisierten Staaten gleichsam eine Selbstverständlichkeit. Diese Situation hat sich deutlich geändert. Es ist zwar nicht neu, dass die Volkswirtschaften der Europäischen Union, insbesondere die deutsche Volkswirtschaft, intensiv von Rohstoffen als Grundstoff für die industrielle Produktion abhängig sind. Allerdings sind verstärkte Regelungsanstrengungen zur Rohstoffsicherung bislang wenig erfolgt. Seit dem Aufstreben Chinas, Indiens, Russlands und auch anderer Staaten in der Weltwirtschaft seit einigen Jahren ist allerdings eine dramatische Situation zu verzeichnen. Es herrscht in Teilbereichen eine deutliche Rohstoffknappheit auf den Weltmärkten gegenwärtig. Das geht einher mit der Debatte über die internationale Energiesicherheit, die unter anderem im Rahmen der G8 gegenwärtig intensiv diskutiert wird. Die Energiesicherheit als solches soll nicht Thema des heutigen Vortrages sein, vielmehr geht es, wie bereits angedeutet, um den Rohstoffbereich außerhalb des Energiesektors vor dem Hintergrund einer zunehmenden Knappheit bestimmter Rohstoffe auf dem internationalen Markt. Für Deutschland sind diesbezüglich als herausragendes Beispiel insbesondere die sogenannten NE-Metalle von großer Bedeutung bei E-Metallen, Nicht-Eisenmetallen handelt es sich beispielsweise um Kupfer, Aluminium, Zink, Blei, Nickel, Magnesium, Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin sowie andere unedle Metalle wie Wolfram oder Titan. Im Einzelnen zeichnen sich NE-Metalle insbesondere durch ihre hohe elektrische Leitfähigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit aus. Sie sind überdies als zweites wichtiges Element voll wiederverwertbar, und zwar ohne Qualitätsverlust wiederverwertbar, was insbesondere für die Recyclingindustrie von großer Bedeutung ist. NE-Metalle dienen umfassend als Basisstoff für Elektronikproduktion, Maschinenbau, Bauindustrie und andere Bereiche der Volkswirtschaft. Sie sind nicht mehr wegzudenken aus den modernen Produktionsbereichen der deutschen Industrie, namentlich den Bereichen, in denen die deutsche Industrie auf dem Exportmarkt eine herausragende Stellung einnimmt. Das entspricht den ökonomischen Kenndaten der NE-Metallbranche. Gegenwärtig gibt es in Deutschland ungefähr 645 Unternehmen, die unmittelbar in der NE-Metallbranche tätig sind, mit ungefähr 111.000 Beschäftigten. Der Jahresumsatz der NE-Metallbranche liegt bei ungefähr 29 Milliarden Euro. Insgesamt zeichnet die NE-Metallbranche eine Jahresproduktion von ca. 2,8 Millionen Tonnen Metalle und Metalllegierungen aus. Die Weltmarktsituation im NE-Metallbereich hat sich ungefähr seit dem Jahre 2000 extrem geändert, insbesondere im Hinblick auf eine überaus starke Nachfrage dieser Rohstoffe durch China. Schaut man sich die Zahlen im Einzelnen an, zunächst der Kupfernachfrage, so zeigt sich, dass die Entwicklung der Kupfernachfrage in Europa, Nordamerika und Japan von 2003 bis 2008 moderat stieg. Demgegenüber ist in China von 2003 bis 2008 ein Anstieg der Kupfernachfrage in Millionen Tonnen pro Jahr von 60% nachzuweisen. Ähnliches gilt im Aluminiumbereich. Hier stieg die Aluminiumnachfrage in Millionen Tonnen pro Jahr in China von 2003 auf 2008 um 70%. Auf den Kupferbedarf nochmals zurückkommend, zeigt sich eine Steigerung der Nachfrage Chinas von 1998 bis prognostiziert 2008 um insgesamt 13% pro Jahr. Damit einher geht natürlich eine Preis- und Verfügbarkeitsentwicklung auf dem Weltmarkt. Schaut man sich die Daten der Londoner Metallbörse an, so ist die Verfügbarkeit, sind die Bestände an der Londoner Metallbörse im Jahre 2004 im Kupferbereich nahezu auf Null gesunken. Im Aluminiumbereich ist es nicht ganz so dramatisch, aber vergleicht man die zeitliche Entwicklung vom Jahre 2000 bis zum Jahre 2004, so zeigt sich, dass eigentlich durchgehend immer an der Londoner Metallbörse Kupfer, aber auch Aluminium in ausreichendem Maße für den Weltmarkt vorhanden war. Das hat sich heute drastisch geändert. Es entspricht insofern einfachen ökonomischen Annahmen, dass mit sinkender Verfügbarkeit der Rohstoffe Kupfer und Aluminium der Preis geradezu dramatisch stieg. Wir haben gegenwärtig ein Defizit im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Kupfer und Aluminium auf dem Weltmarkt und einen seit 2002, 2003 drastisch angestiegenen Weltmarktpreis in diesem Bereich. Insgesamt zeigt der Index der Preisentwicklung von NE-Metallen vom Jahre 2001 mit einem Index von 100 bis zum Jahre 2006 eine Steigerung von, wie gesagt, im Jahre 2001 Index 100 auf nahezu einen Index von 200 im Jahre 2006. Diese Entwicklung hat natürlich insbesondere die steigenden Rohstoffpreise und die damit einhergehende Nichtverfügbarkeit, insbesondere der NE-Metalle auf dem Weltmarkt, eine dramatische Auswirkung, insbesondere für die deutsche Volkswirtschaft. Die für aus rechtlicher Perspektive interessante Frage ist, was steht hinter dieser Entwicklung auf dem Weltrohstoffmarkt? Und hier zeigen sich bei einer näheren empirischen Analyse zahlreiche und zum Teil weitreichende Handelsbeschränkungen, die unter anderem von China, aber auch Russland und anderen Staaten im Rohstoffbereich anzutreffen sind. Es handelt sich im Einzelnen um Maßnahmen, wenn man zunächst auf China schaut, die den durch hoheitliche Steuerung bedingt den Effekt, dass China gleichsam wie ein Schwamm im Rohstoffbereich wirkt, deutlich verschärfen. Maßnahmen zunächst auf der Importseite. Hier handelt es sich um einzelne staatliche Maßnahmen von rohstoffimportierenden Staaten wie China zur Schaffung von Importanreizen für die heimische Industrie, also Anreizen, dass die heimische Industrie möglichst viel Rohstoffe aus dem Weltmarkt importiert einkauft. Zu nennen sind hier insbesondere zunächst die Mehrwertsteuererstattung, ohne dass es später zu einer Ausfuhr der entsprechenden Rohstoffe kommt. Mehrwertsteuererstattungssysteme weltweit sind im Regelfall darauf ausgerichtet, eine Mehrwertsteuererstattung zu gewähren beim Import, wenn das entsprechende Produkt später wieder ausgeführt wird. Die Praxis sieht zum Teil so aus, dass eine Mehrwertsteuererstattung erfolgt, auch ohne eine spätere Ausfuhr. Eine ähnliche Situation ist in dem bekannten Bereich des Double Pricing anzutreffen. Auch hier handelt es sich um staatliche Maßnahmen, die eine künstliche Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Staaten im Rohstoffbereich herbeiführen. Auf der Exportseite haben wir es in erster Linie mit zahlreichen Exportbeschränkungen zu tun, also hoheitlichen Maßnahmen, die darauf abzielen, möglichst viele Rohstoffe im eigenen Land zu behalten. Hier handelt es sich um Exportquoten, Exportlizenzen, aber auch Maßnahmen im Bereich Logistik, Transport und so weiter, die darauf ausgerichtet sind, den Export zu behindern. Im Einzelnen werden hier aus der Praxis geradezu klassische nicht-tarifäre Handelshemmnisse geschildert, Maßnahmen wie beispielsweise aus Russland bekannt, dass nur ein einzelnes Zollamt für den Export von Rohstoffen verantwortlich ist. Das heißt also, innerhalb Russlands bestimmte Rohstoffe weite Wege zurücklegen müssen zunächst, um in die Zollabfertigung für den Export in einem ganz spezifischen, weit abgelegenen Zollamt zu durchlaufen. Das verhindert oder das vermindert natürlich drastisch die Attraktivität des Exports solcher Rohstoffe insgesamt. Eine weitere Maßnahme stellt die Abschaffung der Mehrwertsteuererstattung beim Export dar. Auch hier ist deutlich die Intention zu erkennen, keine fiskalischen Anreize für den Export zu schaffen. Im Gegenteil, durch eine Abschaffung der Mehrwertsteuererstattung zu erreichen, dass es nicht zum Export der entsprechenden Rohstoffe kommt. Schließlich als Sonderproblem zeigen sich weitreichend Exportzölle und Exportsteuern, die in Entwicklungsländern und Schwellenländern gerade für Rohstoffe weitreichend zum Einsatz kommen. In der rechtlichen Analyse ist zunächst zu differenzieren, und zwar im Sinne der dargestellten Systematik, zunächst auf den Importbereich bezogen. Das Recht des Weltwarenhandels, kodifiziert im Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen, im GATT, verbietet grundsätzlich nur Importbeschränkungen. Wie bereits dargelegt, handelt es sich im Rohstoffbereich regelmäßig um Importanreize für die heimische Industrie, die zu einer Wettbewerbsverzerrung führen. Da das GATT nur auf Importbeschränkungen ausgerichtet ist, findet es insoweit zunächst keine Anwendung. Allerdings stellen Importanreize im Ergebnis regelmäßig eine Gewährung finanzieller Vorteile an die heimische Industrie dar. Im Ergebnis wird es möglich zu importieren unter Weltmarktpreis. Damit ist natürlich das Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen der WTO-Rechtsordnung angesprochen. Das WTO-Subventionsübereinkommen differenziert bekanntlich zwischen verbotenen und anfechtbaren Subventionen. Ein erster Blick zunächst auf verbotene Subventionen. Einschlägig ist hier Artikel 3 des sogenannten SCM-Übereinkommens. Verbotene Subventionen sind Ausfuhrsubventionen oder Subventionen, die zu einer Bevorzugung heimischer gegenüber eingeführten Waren führen. Hier ist im Einzelnen festzustellen, dass Importanreize im Bereich des Rohstoffhandels gerade keine Ausfuhrsubventionen darstellen, da es hier um eine Förderung des Imports geht. Ebenso wenig kann nachgewiesen werden, dass Importanreize heimische Waren gegenüber eingeführten Waren bevorzugt behandeln, da es ja gerade nochmals um den Import, also um eingeführte Waren geht. Im Ergebnis kommt damit der Tatbestand verbotener Subventionen nach Artikel 3 für die genannten Probleme im Rohstoffbereich nicht zur Anwendung. Die zweite Kategorie, anfechtbare Subventionen, zeichnet sich dadurch aus, dass eine Subvention vorliegt, die einen kausalen Schaden auf dem Markt des WTO-Mitglieds, das gegen die Subvention vorgehen möchte, hervorrufen. Zunächst ist also festzustellen und zu prüfen, ob die genannten Importanreize im Rohstoffbereich eine Subvention als solches rechtlich sind. Und hier stellt sich maßgeblich das Problem, dass eine Subvention nach WTO-Recht das Kriterium der Spezifität erfüllen muss. Erfasst vom WTO-Subventionsübereinkommen sind nur sogenannte spezifische Subventionen. Allgemeine Importanreizsysteme verschiedener Staaten stellen regelmäßig nicht auf einzelne Wirtschafts- oder Unternehmensbereiche ab, sondern stellen ganz allgemeine finanzielle Vorteile für den Import zur Verfügung. Insofern fällt es ausgesprochen schwer, das Spezifitätskriterium für die Importanreizstrukturen im Rohstoffbereich zu aktivieren. Im Gegenteil, es handelt sich regelmäßig gerade um nicht spezifische Subventionen, wenn es um Importanreize geht. Sollte es ausnahmsweise doch einmal nachweisbar sein, dass eine spezifische Subvention vorliegt, und wäre in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob ein Schaden nachweisbar ist. Auch hier wird es Schwierigkeiten geben. Der Schaden muss sich beziehen auf die Industrie, auf den Unternehmensindustriebereich des Staates, der gegen die Subvention vorgehen möchte, also in unserem Fall der Europäischen Union. Ein Schaden auf dem Gemeinschaftsmarkt wäre nachzuweisen. Hier ist problematisch, dass die Importanreize zwar zu gesteigerten Importen im Rohstoffbereich der heimischen Industrie, beispielsweise in China, führen, allerdings dadurch dann der Weltmarktpreis steigt. Die Auswirkungen auf den europäischen Markt allerdings insofern nur mittelbar, wenn überhaupt, zu bestimmen sind. Insofern ist es im tatsächlichen Bereich ausgesprochen schwierig und problematisch, den nach dem Subventionsübereinkommen erforderlichen Schaden zu bestimmen. Ist allerdings beides möglich, also sowohl ist möglich nachzuweisen, dass eine spezifische Subvention durch Importanreize wie auch ein Schaden der heimischen, das heißt europäischen, des Gemeinschaftsmarktes vorliegt, dann besteht gegebenenfalls die Möglichkeit, ein WTO-Streitbeilegungsverfahren einzuleiten. Auch die sonst eigentlich gegebene Möglichkeit, Ausgleichszölle zu verhängen, kommt freilich nicht in Betracht. Das hängt nochmals wieder damit zusammen, dass es hier um Importanreize und nicht um klassische Subventionen, die sich auf dem Exportmarkt niederschlagen, geht. Die Unzulänglichkeit, die damit deutlich wird, des gegenwärtigen WTO-Rechts im Hinblick auf Importanreize im Rohstoffbereich, hat dazu geführt, dass die Europäische Union am 20. April 2006 im Rahmen der Doha-Verhandlungen eine Änderung des Übereinkommens über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen hat und einen entsprechenden Text auch vorgelegt hat. Im Einzelnen schlägt die Europäische Union vor, Artikel 3 des SCM-Übereinkommens, der sich mit verbotenen Subventionen beschäftigt, zu erweitern. Konkret schlägt die Europäische Union zwei neue Tatbestände vor. Der erste Tatbestand lautet, dass eine verbotene Ausfuhrsubventionen, auch the provision by virtue of government action of goods to domestic production on terms and conditions more favorable than those generally available for such goods when destinated for export sind. In einem zweiten Erweiterung sollen Exportsubventionen auch solche sein, the provision by virtue of government action of finance to a wide range of industries on terms and conditions inadequate to cover the long-term operating costs and losses of such finance where this benefits exported goods. Wie ersichtlich handelt es sich hier um eine deutlich und auch kritisch zu betrachtende Erweiterung des Tatbestandes verbotener Subventionen. Der Vorschlag der Europäischen Union zielt im Ergebnis darauf ab, dass das Spezifitätskriterium deutlich erweitert wird, dass im Ergebnis auch allgemeine, so könnte man sagen, strukturpolitische Maßnahmen in den Bereich verbotener Exportsubventionen fallen. Es ist nicht verwunderlich, dass der Vorschlag der Europäischen Union zur Erweiterung des SCM-Abkommens deutliche Kritik erfahren hat. Hierauf ist noch zurückzukommen. Im Augenblick scheint es kaum Mehrheiten im Rahmen der WTO-Mitgliedschaft für diesen Vorschlag zu geben. Der wesentliche Bereich, auf den ich mich nun konzentrieren möchte, bezieht sich auf Exportbeschränkungen. Diese stellen quantitativ allein gesehen schon eine noch deutliche Herausforderung im internationalen Rohstoffmarkt dar. Zunächst ist zu betonen, dass das Problem von Exportbeschränkungen gerade im Rohstoffbereich keineswegs neu ist. Bereits bei den Verhandlungen zum ursprünglichen alten allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen im Rahmen der weiter angelegten Havanna-Charta gab es 1946 bereits den Vorschlag, ein vollständiges Verbot von Exportrestriktionen vorzusehen. Dieser Vorschlag konnte allerdings keine Mehrheit damals finden. Und zwar wurde argumentiert, dass man im Importbereich ja durchaus nach dem GATT, früher wie auch heute, Restriktionen zulässt. Zwar keine nicht-tarifären Handelshemmnisse, diese sind bekanntlich nach Artikel 11 GATT kategorisch verboten. Allerdings besteht weiterhin die Möglichkeit, Zölle als Importrestriktionen einzusetzen. Hier ist zu berücksichtigen, 1946, als dieser Vorschlag diskutiert wurde, begann erst sehr langsam und zögerlich der weltweite Zollabbau. Die Zeit damals war gekennzeichnet noch weitgehend von der Hochzollpolitik in der Nachfolge des sogenannten Smoot Hawley Tariff Act und auch den Entwicklungen im Rahmen des Zweiten Weltkrieges. Und insofern bestanden noch weitreichende Möglichkeiten für Staaten, Importrestriktionen durch Zölle zu realisieren. Hätte man nun ein vollständiges Verbot von Exportrestriktionen in das GATT hineingeschrieben, hätte man im Ergebnis einen Systembruch herbeigeführt, beziehungsweise eine Unausgewogenheit der Import auf der einen Seite und der Exportseite auf der anderen Seite. Das war damals nicht mehrheitsfähig. Das Problem blieb allerdings bestehende Exportrestriktionen, gerade im Rohstoffbereich, und im Jahre 1948 und 1949 kam es dann auch zu drei Streitbeilegungsverfahren im Rahmen des GATT. Ein Verfahren Indien gegen Pakistan, ein zweites Pakistan gegen Indien und ein drittes Verfahren Tschechoslowakei gegen die USA. Diese drei Verfahren bezogen sich im Kern allerdings auf diskriminierende Exportbeschränkungen, betrafen also rechtlich die Meistbegünstigungsklausel, sodass sie auf das eigentliche Problem des internationalen Rohstoffhandels bezogen wenig spektakulär sind. Diskriminierende Maßnahmen im Lichte der Meistbegünstigungsklausel und der Inländergleichbehandlungsgarantie, also Artikel 1 Absatz 1 GATT und Artikel 3 GATT, sind als solches, das ist auch kein weiteres Problem, rechtswidrig. Überdies kam es 1950 zu Diskussionen im Rahmen des GATT auf Exportbeschränkungen allgemein bezogen. Allerdings betrafen auch diese nur quantitative Exportbeschränkungen, die ohnehin nach Artikel 11 GATT als solches verboten sind. Anfang der 70er Jahre kam es dann, wie bereits erwähnt, zur ersten großen internationalen Energiekrise und zeitgleich zum berühmten Bericht des Club of Rome insgesamt zur Erschöpflichkeit der Ressourcen weltweit. Diese politische und ökonomische Entwicklung und Diskussion schlug sich auch in der Diskussion im GATT nieder. Die gesamte Entwicklung auf den Rohstoffmarkt bezogen wurde im GATT Anfang der 1970er Jahre wieder aufgegriffen, allerdings zunächst ohne sichtbaren Erfolg. Ein weiterer Verhandlungsschritt konnte dann in der Tokio-Runde von 1973 bis 1979 unternommen werden. Hier kam es in verschiedenen Foren der Tokio-Runde, in verschiedenen Sektoren, die damals verhandelt wurden, auch zu intensiven Diskussionen über Exportbeschränkungen, gerade auf den Rohstoffbereich bezogen. Auch das GATT-Sekretariat legte hier im Rahmen der Tokio-Runde verschiedene Ausarbeitungen vor, die sich auf das Problem bezogen. Im Ergebnis kam auch hier kein weitreichendes Ergebnis zustande. Es blieb bei dem sogenannten Tokyo Round Understanding regarding Export Restrictions and Charges aus dem Jahre 1979. Dieses Understanding hat keinen weitreichenden materiellen Regelungsanspruch und Inhalt. Es liest sich wie folgt: The participants in the multilateral trade negotiations have examined the various existing provisions of the General Agreement relating to export restrictions and charges. The annex contains a statement of these provisions. Also zunächst einmal eine allgemeine Feststellung im Hinblick auf die verschiedenen Vorschriften des GATT, die Anwendung finden könnten im Exportbeschränkungsbereich. Nichts Spektakuläres. Es geht dann weiter. In the light of the examination referred to, participants agree upon the need to reassess in the near future the GATT provisions relating to export restrictions and charges in the context of the international trade system as a whole, taking into account the development, financial and trade needs of the developing countries. They request the contracting parties to address themselves to this task as one of the priority issues to be taken up after the multilateral trade negotiations are concluded. Im Ergebnis also ein Arbeitsauftrag an die Vertragsparteien des GATT, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist positiv sicherlich zu werten gewesen. Auf der anderen Seite allerdings der deutliche Hinweis, dass bei den Diskussionen und Arbeiten im Rahmen des GATT zu Exportbeschränkungen die besonderen Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungsländer zu berücksichtigen sind. Das ist letztlich ein Hinweis wiederum auf das alte Thema aus der Diskussion über die neue Weltwirtschaftsordnung zu Permanent Sovereignty over Natural Resources, also dem starken Interesse der Entwicklungsländer, ihre Rohstoffpolitik und ihren Rohstoffhandel autonom ohne Einflüsse des internationalen Handelssystems zu bestimmen. Es war absehbar, insofern im Lichte des genannten Tokyo Round Understandings, dass keine großen Ergebnisse erzielt werden. 1979 nahm die Diskussion nach Abschluss der Tokio-Runde im Rahmen des GATT dann auch einen neuen Anlauf. Es kam zu verschiedenen Diskussionen zu dem gesamten Problem. Auch diese waren allerdings maßgeblich bestimmt von dem Stichwort Permanent Sovereignty over Natural Resources. 1984 wurde ein nächster Anlauf unternommen. Es wurde eine Arbeitsgruppe zu Natural Resources im Rahmen des GATT eingesetzt. Auch hier sind keine weitreichenden Ergebnisse ersichtlich. Allerdings wurde immerhin in der Erklärung von Punta del Este vom 20. September 1986, mit der die Uruguay-Runde eingeleitet wurde, aufgenommen, dass auch über Natural Resource-Based Products verhandelt werden sollte. Konkret lautet der Verhandlungsauftrag in der Punta del Este-Erklärung, ich zitiere: Negotiations shall aim to achieve the fullest liberalization of trade in natural resource-based products, including in their processed and semi-processed forms. The negotiations shall aim to reduce or eliminate tariffs and non-tariff measures, including tariff escalation. Auf das Problem Tariff Escalation werde ich noch zurückkommen. Sei an dieser Stelle nur festgehalten, dass auch die geplanten und vorgesehenen Verhandlungen in der Uruguay-Runde zu Rohstoffen wenig Erfolg brachten. Der einzig sichtbare und große Bereich von Verhandlungserfolg ist bekanntlich Landwirtschaft. Im Übrigen hat dieses Thema keine große Rolle in der Uruguay-Runde im Ergebnis gespielt. Durchgehend ein Problem war, neben dem Stichwort Permanent Sovereignty over Natural Resources, das schon ausgesprochen strittig war, um welche Produkte, welche Rohstoffe es eigentlich gehen sollte. Weniger problematisch war der Bereich von NE-Metallen, aber darüber hinausgehen sollten, so die Vorstellung einiger Staaten, auch Fischereiprodukte und Holzprodukte mitverhandelt werden. Es ist damals schon absehbar gewesen, dass diese drei Produktgruppen, NE-Metalle, Fischerei, Holz, als Verhandlungspaket nie zu einem diplomatischen Erfolg führen werden. Fischerei ist ein ausgesprochen sensibler Bereich, insbesondere für die Europäische Gemeinschaft. Holz und Holzprodukte ebenso sensibel, erinnert sei nur an den langjährigen Streit zwischen Kanada und den USA im Softwood-Lumber-Fall, einem der längsten Handelsstreitigkeiten auf Holzprodukte eben in diesem Fall bezogen. Es war insofern absehbar, dass die Verhandlungen wenig Erfolg bringen werden. Vor diesem historischen Hintergrund lohnt es sich trotzdem, einen kurzen Blick auf die gegenwärtigen Rechtsregeln im Rahmen des Welthandelsrechts im Hinblick auf Exportbeschränkungen zu werfen. Eine erste Fallgruppe sind zunächst Exportquoten, soweit sie sich außerhalb, also Exportbeschränkungen, soweit sie sich außerhalb von Exportzöllen vollziehen. Die rechtliche Aussage diesbezüglich ist zunächst recht klar. Artikel 11 Absatz 1 GATT verbietet außerhalb von Zöllen und sonstigen Abgaben jede Import, aber eben auch jede Exportbeschränkung. Das ist eine klare rechtliche Aussage. Das Problem freilich ist, dass klare Exportrestriktionen empirisch schwer nachzuweisen sind im Rohstoffbereich. Wenn überhaupt, dann handelt es sich um sehr subtile Exportrestriktionen. Ich hatte bereits auf die Problematik hingewiesen, die innerstaatliche Regulierung dahingehend, dass ein spezifisches Zollamt für den Export von Rohstoffen zuständig ist und die hieraus resultierenden Exportbeschränkungen. Das ist zwar rechtlich als solches fassbar, empirisch, insbesondere in einem Streitbeilegungsverfahren wird der Nachweis zu solchen nicht-tarifären Handelshemmnissen allerdings regelmäßig nur schwer, wenn überhaupt, gelingen. Ein zweiter Bereich, der im Rohstoffbereich empirisch nachweisbar ist, sind Exportlizenzen. Auch hier ist die Rechtslage relativ klar. Exportlizenzen als Voraussetzung für die Waren, das heißt Rohstoffausfuhr, als solches verstoßen gegen Artikel 11 Absatz 1 GATT. Es gibt nur wenige Ausnahmen im Landwirtschaftsbereich, die hier nicht interessieren sollen. Exportlizenzen können allerdings zulässig sein, wenn sie zu statistischen Zwecken eingeführt werden, sogenannte automatische Exportlizenzen. Diese sind zulässig, solange keine spürbare zeitliche Verzögerung der Warenausfuhr erfolgt. Ist das der Fall, greift wiederum Artikel 11. Allerdings stellt sich auch hier wiederum das Problem der Nachweisbarkeit solcher spürbaren zeitlichen Verzögerung der Warenausfuhr. Ansonsten gilt natürlich auf allgemeine Exportbeschränkungen bezogen insgesamt die im GATT-Recht umfangreich anzutreffende Transparenzpflicht. Entsprechende exportrestriktive Regelungen müssen offengelegt werden, veröffentlicht werden. Hier befinden sich insbesondere im Beitrittsprotokoll Chinas zur WTO gesonderte, verschärfte Anforderungen an China im Hinblick auf Transparenzverpflichtungen. Ein zweiter Bereich bestehender Exportbeschränkungen im Rohstoffbereich stellt der Wegfall der Mehrwertsteuererstattung. Wenn sich ein Staat entscheidet, keine Mehrwertsteuererstattung mehr auf den Export bestimmter Produkte, hier Rohstoffe, zu gewähren, so ist das zunächst eine souveräne, freie Entscheidung des entsprechenden WTO-Mitglieds. Es gibt keine Verpflichtung, welthandelsrechtlich überhaupt ein Export-Mehrwertsteuererstattungssystem einzuführen. Fällt dieses weg, erfolgt so etwas diskriminierungsfrei. Ein Verstoß gegen die Inländergleichbehandlung oder die Meistbegünstigungsverpflichtung ist regelmäßig nicht festzustellen. Und im Übrigen stellt der Wegfall einer Mehrwertsteuererstattung den Wegfall einer Vergünstigung dar und ist damit nicht als Exportbeschränkung im Sinne von Artikel 11.1 GATT einzustufen. Das liegt auf der Hand. Hinzuweisen ist im Übrigen auch darauf, dass nach dem Subventionsrecht der WTO die Mehrwertsteuererstattung explizit zulässig ist, also keine verbotene Subvention, keine verbotene Exportsubvention darstellt. Im Umkehrschluss folgt hieraus, dass wenn die Mehrwertsteuererstattung als solches WTO-rechtlich zulässig ist, gegen den Wegfall die Streichung einer Mehrwertsteuererstattung nichts spricht. Allerdings, das sei nur als Fußnote angemerkt, kann es durchaus Probleme im internationalen Investitionsschutzrecht geben. Der Wegfall einer Mehrwertsteuererstattung in einem Zeitpunkt, der nach der Vornahme einer ausländischen Direktinvestition liegt, kann eine Verletzung von Investitionsschutzgarantien darstellen. Es gibt hierzu erste schiedsgerichtliche Entscheidungen, herausragend Occidental Exploration and Production Company gegen die Republik Ecuador. Hier kann, wenn ein Investor auf ein Mehrwertsteuererstattungssystem vertraut und dieses dann später staatlich gestrichen wird, durchaus Investitionsschutzrecht zur Anwendung kommen. Das ist allerdings ein Thema, das hier nicht weiter vertieft werden soll. Im Bereich der Exportbeschränkungen sind kurz noch weitere Fallgruppen zu nennen. Zunächst einmal die Behinderung der Zollabfertigung, der Logistik und so weiter im Hinblick auf den Export. Auch das wird praktiziert im Rohstoffbereich, um Rohstoffe im Land zu halten. Es handelt sich hier regelmäßig um nicht-tarifäre Handelshemmnisse, die nach Artikel 11 Absatz 1 GATT unzulässig sind. Allerdings, nochmals, werden sich regelmäßig Beweisprobleme stellen, den empirischen Nachweis insofern zu erbringen, als dass ein WTO-Streitbeilegungsverfahren erfolgreich sein wird. Das wird nur schwer gelingen. Weiterhin wird berichtet, dass es zunehmend, dass Exportbeschränkungsmaßnahmen durch die Zollbehörden insbesondere oftmals als Qualitätsprüfungen deklariert werden. Qualitätsprüfungen, die dann im Ergebnis wiederum den Export behindern. Einschlägig ist hier das WTO-Übereinkommen über technische Handelshemmnisse, das TBT-Übereinkommen. Im Einzelfall wäre insofern zu prüfen, ob solche Qualitätsprüfungsmaßnahmen, die sich auf den Export auswirken, dem Verbot unnötiger Handelsbehinderungen nach Artikel 2 Absatz 2 TBT-Übereinkommen unterliegen. Das ist im Lichte legitimer Regelungsinteressen, also Gesundheitsschutz, Umweltschutz und so weiter, im Einzelfall zu prüfen. Ein dritter Bereich, von dem immer wieder in der Praxis berichtet wird, stellen hohe Logistikkosten dar, also das Problem, dass staatlich reglementiert Verkehrsinfrastruktur, die Preise für die Nutzung der Verkehrsinfrastruktur in einem Staat, beispielsweise in Russland, mit sehr hohen Kosten versehen sind, die Preise für die Nutzung dieser Infrastruktur also sehr hoch angesetzt werden. Auch das soll im Ergebnis den Export von Rohstoffen verhindern. Logistikkosten allerdings sind nicht vom WTO-Recht erfasst. Erfasst wird nur, werden solche Kosten nur im Hinblick auf den Transit, Artikel 5 des GATT, auf den rein innerstaatlichen Verkehr bezogen, enthält das WTO-Recht diesbezüglich keine Vorschriften. Man sieht also, dass auf den allgemeinen Exportbeschränkungsbereich bezogen durchaus Ansatzpunkte der rechtlichen Bewertung entsprechender Maßnahmen vorzufinden sind. Das gilt allerdings nur und in erster Linie für WTO-Mitglieder, in erster Linie also China. Russland ist bekanntlich noch nicht WTO-Mitglied, sodass ohnehin die GATT- und WTO-rechtlichen Vorschriften hier nicht zur Anwendung kommen. Allerdings ist auch das WTO-Recht nur insoweit einschlägig, als das in der Praxis nachgewiesen werden kann, dass entsprechende nichttarifäre Handelshemmnisse ergriffen werden. Hier besteht ein Problem. Der zweite große Bereich von Exportbeschränkungen stellen dann Exportzölle und Steuern dar. Hier ist zunächst einmal hervorzuheben, dass Exportzölle bzw. Steuern keine unzulässige Exportbeschränkung im Sinne von Artikel 11.1 Absatz 1 GATT darstellen, da von Artikel 11 gerade Zollmaßnahmen nicht erfasst werden. Die Vorschrift Artikel 8 GATT, wonach Gebühren und Förmlichkeiten im Zusammenhang mit der Ein- und Ausfuhr angemessen sein müssen, findet ebenfalls keine Anwendung. Sie gilt gerade nicht für Zölle. Damit bleibt es bei den allgemeinen Zollvorschriften des GATT, namentlich Artikel 2. Es ist nach Artikel 2 Absatz 1 GATT durchaus möglich, eine Zollbindung auch im Hinblick auf Exportzölle vorzusehen. Allerdings gibt es bislang nur eine Handvoll von WTO-Mitgliedern, die überhaupt Zollbindungen eingegangen sind mit Blick auf Exportzölle. Dieses Thema Exportzölle stand regelmäßig nicht zur Debatte im Rahmen der Zollverhandlungen des GATT. Wichtig sind rechtliche Verpflichtungen, Zollbindungen auf den Export bezogen, also Exportzölle, allerdings für China. Hier ist Artikel Absatz 11 Nummer 3 des Beitrittsprotokolls Chinas zur WTO vom 10. November 2001 zu berücksichtigen. Diese Vorschrift liest sich wie folgt: China shall eliminate all taxes and charges applied to exports unless specifically provided for in Annex 6 of this protocol or applied in conformity with the provisions of Article 8 of the GATT. Man sieht aus diesem Wortlaut, die Verpflichtung zum Abbau von Exportzöllen besteht durchaus für China. Allerdings werden Ausnahmen China gewährt, und zwar alle solche, die in Annex 6 des Beitrittsprotokolls zu finden sind. Schaut man in diesen Annex 6 des Beitrittsprotokolls, so ergibt sich, dass nahezu alle Rohstoffe, die für die Gemeinschaftsindustrie und auch für die deutsche Industrie von großer Bedeutung sind, insbesondere die NE-Metalle, alle in diesem Annex enthalten sind. Das heißt konkret, dass China weiterhin rechtlich zulässig Exportsteuern bzw. Zölle für diese Produkte erheben kann. Außerhalb des WTO-Bereichs, das betrifft dann insbesondere Russland und auch andere Staaten, die noch nicht WTO-Mitglieder sind, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass auch der Internationale Währungsfonds, der IWF, sich dem Problem von Exportzöllen durchaus angenommen hat in der Vergangenheit. Herausragend zu nennen ist hier Indonesien, Anfang, Mitte der 1990er Jahre. Der IWF hat beispielsweise auf Indonesien bezogen den Abbau von Exportzöllen umfassend als Bestandteil der sogenannten Konditionalität bei der internationalen Kreditvergabe gemacht. Das ist ein interessanter Bereich, wo das internationale Finanz- und Währungsrecht wiederum einmal mehr Berührungspunkte zum Welthandelsrecht aufweist. Im Übrigen ist kurz darauf hinzuweisen, dass es in regionalen Handelsabkommen weitreichende Verbote von Exportzöllen und Steuern gibt. NAFTA, Freihandelsabkommen EU-Mexiko, die geplante Free Trade Agreement of the Americas und in anderen regionalen Handelsabkommen, natürlich auch im EU-Vertrag, im EG-Vertrag. Allerdings sind dieses eben nur regionale Handelsabkommen, sie haben also keine universelle Bedeutung. Welche Konsequenzen ergeben sich auf die Problematik des internationalen Rohstoffhandels bezogen? Zunächst ist festzustellen, es gibt kaum harte rechtliche Verpflichtungen bezüglich Exportzöllen und Steuern im internationalen Handelsrecht. Allerdings besteht durchaus die Möglichkeit für WTO-Mitglieder wie die Europäische Gemeinschaft auf nichttarifäre Handelshemmnisse anderer WTO-Mitglieder durch Notifikation hinzuweisen. Hierzu ist ein gesondert geregeltes Notifikationsverfahren im Rahmen der WTO vorhanden. Dieses wird allerdings, das ist durchaus kritisch anzumerken, kaum genutzt. Auch die Europäische Gemeinschaft hat kaum bekannte nichttarifäre Handelshemmnisse, auch in unserem Bereich nicht, von anderen WTO-Mitgliedern notifiziert. Es bleibt bei dem allgemeinen Transparenzgebot und dem Gebot der objektiven Anwendung der innerstaatlichen Handelsregelungen, das heißt Artikel 10 GATT. Auch das führt allerdings konkret auf die Interessen der europäischen Industrie bezogen nicht groß weiter. Und schließlich bleibt es natürlich bei der Meistbegünstigungsklausel. Hier stellen sich jedoch in der Praxis kaum Probleme. Wichtig vor diesem Hintergrund sind insbesondere Beitrittsverhandlungen zur WTO. Das zeigt sich an China und dem genannten Beitrittsprotokoll und dem Annex hierzu, wonach China eben weiterhin rechtmäßig Ausfuhr, Exportzölle und Steuern verhängen kann. Umso wichtiger erscheinen damit insbesondere die Beitrittsverhandlungen Russlands. Hier ist als rechtspolitische Forderung im Interesse der europäischen Industrie die Forderung zu erheben, dass es zu einem in dem Beitrittsprotokoll geregelten Abbau von Exportzöllen kommt. Wichtig weiterhin ist auch durchaus der Trade Policy Review Mechanismus, der zumindest für politischen Druck, also eine weiche Durchsetzung des WTO-Rechts, genutzt werden kann. Ebenso bedeutungsvoll ist die Politik des Internationalen Währungsfonds und bedeutungsvoll sind Verhandlungen über regionale Freihandelsabkommen. Schließlich ist der gesamte Bereich von Exportzöllen und Steuern wiederum ein Gegenstand der sogenannten NAMA-Verhandlungen, der Verhandlungen über Non-Agricultural Market Access im Rahmen der Doha-Verhandlungen. Hier hat, wie auch am 20. April 2006, genauso wie im Subventionsrecht, die Europäische Union einen Vorschlag für ein WTO Agreement on Export Taxes vorgelegt. Dieses geplante, von der EU erwünschte Abkommen soll ein grundsätzliches Verbot von Exportzöllen und Steuern enthalten. Es soll zwar begrenzte Ausnahmen für Entwicklungsländer geben und weiterhin ist vorgesehen, dass ein abgestufter, nach dem Entwicklungsgrad der WTO-Mitglieder abgestufter Übergangszeitraum für die Abschaffung von Exportzöllen vorgesehen wird. Schließlich soll dieses Abkommen der WTO-Streitbeilegung unterliegen. Es ist nicht verwunderlich, dass sowohl, wie bereits angedeutet, die Vorschläge zur Erweiterung des Subventionsabkommens, wie auch der Vorschlag zur Schaffung eines WTO Agreement on Export Taxes weitreichend von vielen WTO-Mitgliedern abgelehnt wurden, namentlich von den Entwicklungsländern. Hierzu heißt es in dem Beschluss zu den NAMA Modalities, besser gesagt der Veröffentlichung Towards NAMA Modalities vom 26. Juni 2006, dem, wenn man so will, letzten handfesten Dokument bislang jedenfalls der Doha-Verhandlungen, auf die Vorschläge der Europäischen Union bezogen. Ich zitiere: Many members oppose the proposal to negotiate disciplines in respect of export taxes or export restrictions, arguing that these issues fall outside the explicit mandate and the balance of issues struck in Doha. Man sieht also deutliche Ablehnung der Vorschläge der Europäischen Union, und zwar nicht unter Verweis auf ökonomische oder politische Interessen, sondern mit dem formaljuristischen Argument, dass dieses schon gar nicht unter die Tagesordnung der Doha-Verhandlungen falle. Das ist ein sehr starkes, weil eben formaljuristisches Argument, das die intensive Ablehnung der Vorschläge der Europäischen Union zum Ausdruck bringt. Was nun sind die Argumente insbesondere der Entwicklungsländer gegen eine Abschaffung von Exportzöllen und Steuern, also für eine Beibehaltung dieser auf den Export gerichteten Maßnahmen, insbesondere im Rohstoffbereich? Ein erstes Argument, ein sehr starkes Argument, ist historisch ausgerichtet. Die Entwicklungsländer verweisen schlichtweg darauf, dass Exportsteuern und Zölle historisch gesehen umfassend von den heutigen industrialisierten Staaten eingesetzt wurden. Es ist im Einzelnen nachweisbar, dass beispielsweise England seit 1275 Exportsteuern eingesetzt hat. Spätestens Ende des 19. Jahrhunderts haben alle europäischen Staaten umfassend, insbesondere auf Exporte aus den Kolonien, Restriktionen erhoben, um hier diese Exporte nicht dem Weltmarkt, auf den Weltmarkt gelangen zu lassen. Ein zweites Argument der Entwicklungsländer ist die Notwendigkeit zur Verbesserung der Terms of Trades. Die Entwicklungsländer argumentieren, dass sinkende Rohstoffpreise zu einer verschlechterten Möglichkeit der Importfinanzierung für die Entwicklungsländer führen und man diesem Umstand entgegenwirken könne durch Exportzölle bzw. Steuern. Ein nächster Argumentationsbereich der Entwicklungsländer bezieht sich auf das Stichwort wirtschaftliche Diversifikation. Hier wird zunächst das klassische Infant Industry Argument genannt. Weiterhin wird aber sehr stark argumentiert, dass Exportzölle als Ausgleich für Tariff Escalation notwendig seien. Tariff Escalation, Zolleskalation, bedeutet hierbei das Ansteigen der Zollbelastung mit der Verarbeitungsstufe eines Produktes. Um ein Beispiel zu geben, Japan erhebt einen Exportzoll auf einen Einfuhrzoll auf Kakao von 0%. Zugleich erhebt Japan einen Einfuhr- und Importzoll auf Schokolade von 32%, also eine Zolleskalation mit der Verarbeitungsstufe des Produktes. Und die Intention ist klar, man will günstig den Rohstoff haben, also in unserem Fall Kakao, während hingegen der verarbeitete Rohstoff, das Produkt, in unserem Fall Schokolade, geschützt werden soll durch einen hohen Importzoll. Die Entwicklungsländer argumentieren, dass dieser Situation, die im Zollbereich umfassend nachzuweisen ist, auf viele Produkte bezogen, viele Rohstoffe bezogen, entgegengewirkt werden könne durch Exportzölle. Weiterhin ist zu sehen, dass Exportzölle eine durchaus bedeutende Staatseinnahme für viele Entwicklungs- und Schwellenländer darstellen. Nach Zahlen aus dem Jahre 1996 haben beispielsweise Burundi, Sri Lanka, Mexiko, Äthiopien und Guinea 20% ihrer Staatseinnahmen aus Exportzöllen generiert. Ein weiterer Argumentationsbereich der Entwicklungsländer bezieht sich darauf, dass mit zunehmenden Nachfragemonopolen in entwickelten Ländern man zu kämpfen habe. Große Industriebereiche, die monopolähnlich strukturiert seien und die Nachfrage zu bestimmten Rohstoffen auf den Weltmärkten dementsprechend dominieren. Hier bestand früher die Möglichkeit der Entwicklungsländer, so wird argumentiert, durch Staatshandelsmonopole bzw. Unternehmen in den Entwicklungsländern ein Gegengewicht gleichsam zu bilden gegenüber den Nachfragemonopolen in den industrialisierten Staaten. Aufgrund der vielfältigen Liberalisierungsbewegungen, die auch durch das WTO-Recht durchaus forciert wurden, hat die Bedeutung von Staatshandelsunternehmen deutlich abgenommen. Sie spielen in dem Sinne keine große Rolle mehr. Damit entfällt die Möglichkeit, staatlich ausgerichtet der Entwicklungsländer den Oligopolen Nachfragestrukturen in industrialisierten Staaten entgegenzuwirken. Die einzige verbleibende Möglichkeit hier sind so die Argumentation Exportzölle. Nimmt man die rechtlichen, ökonomischen und politischen Entwicklungen, die aufgezeigt wurden, zusammen, lässt sich feststellen, dass Handelshemmnisse im Rohstoffbereich von Entwicklungsländern als zunehmend wichtiger werdendes Instrument der Wirtschaftssteuerung erkannt werden. Erstens. Zweitens, die WTO-Rechtsordnung gegenwärtig jedenfalls nur wenige Ansatzpunkte zur Disziplinierung dieser Praxis bietet. Insgesamt zeigt sich damit ein strukturelles Problem im WTO-Recht, das über viele Jahre hinweg von den industrialisierten Staaten nicht gesehen wurde. Das WTO-Recht ist immer in seinen Ursprüngen her schon als GATT-Recht produzentenorientiert gewesen, hat eine klare Produzenten-, das heißt Exportperspektive eingenommen, eine Perspektive zur Erschließung von Märkten mit Vorteil für die industrialisierten Staaten. Die gleichsam Konsumenten- oder Nachfrageperspektive hat kaum Berücksichtigung gespielt. Das zeigt sich in aller Deutlichkeit an den Handelsschutzregelungen des WTO-Rechts, also Antisubventionsrecht, Antidumpingrecht, Schutzmaßnahmen. Hier spielt die Nachfrageperspektive, die Konsumentenperspektive gar keine Rolle. Ausschließlich betrachtet werden die Industriebereiche, die auf der Produzentenebene anzusiedeln sind. Heute auf einmal im Rohstoffbereich befinden sich industrialisierte Staaten allerdings in einer Nachfragesituation, sodass das produzentenorientierte Regelwerk des WTO-Rechts ihnen gleichsam nicht weiterhilft. Die Vernachlässigung auch der Nachfrage- und Konsumentenperspektive im WTO-Recht, die durchaus gewollt war, über viele Jahre hinweg von den industrialisierten Staaten, schlägt gleichsam zurück. Die Wissenschaft hat schon lange darauf hingewiesen, dass hier ein Ungleichgewicht der ökonomischen Interessen im WTO-Recht zu verzeichnen ist. Politische Aufmerksamkeit hat das nie erlangt. Heute erlangt es Aufmerksamkeit, allerdings mit der Folge, dass das rechtliche Regelwerk nicht so eingesetzt werden kann, wie es den Interessen der industrialisierten Staaten im Rohstoffbereich entspricht. An dieser Stelle sollen keine Schuldzuweisungen gemacht werden, aber es zeigt sich doch, dass eine Gesamtperspektive des WTO-Rechts, wie sie schon lange eingefordert wird, durchaus hilfreich gewesen wäre, um frühzeitig den angesprochenen Problemen, insbesondere im Rohstoffbereich, begegnen zu können. Vielen Dank.